dann sage ich mal, herzlich willkommen zu Bike2Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute begrüße ich Brian. Hallo Brian.
Hallo Martin, grüß dich.
So, jetzt bevor du dich selber vorstellst, erzähle ich erstmal kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar hast du mich im Vorfeld des Silkwood Mountain Race 2021 angeschrieben und hast mir erzählt, unter anderem von deinem Zelt suchen. Und du hast ein Zelt aufgetrieben, wo Gestänge aufzublasen ist. Und dann habe ich ja gedacht, was ist denn das für einer? Oh Gott, naja, mal gucken. Und dann hattest du das aber mit dem Zelt auch gleich wieder vergessen, kannst du ja auch erzählen. Da hatten wir uns auch schon lustig gemacht, jetzt beim Taunus Bikepacking nochmal gemeinsam. Und du hattest mir dann auch von deinem Fahrrad erzählt und mit Gravelbike, mit dem du fahren wolltest und so weiter. Also ich hatte erhebliche Zweifel an diesem komischen Typen, bis wir uns dann natürlich in Kirgisistan kennengelernt haben. Und ich habe, also das, was sich bei mir echt eingebrannt hat, ist, wo du dann ins Ziel gekommen bist, irgendwie kurz vor knapp noch, ne? Also es war ja am Ende quasi der des Zeitlimits zur Party und das hat mich so sehr gefreut, ey, also nach wie vor.
Ja, mich auch. Ja, das waren 14 Tage und ich glaube 20 Stunden oder so, also es war wirklich aller kurz vor knapp, also ja. Genau. Ich war, glaube ich, der Vorletzte, der im Zeitlimit gefinisht hatte.
Ja, stimmt. Also es war unglaublich. Und auch Tobias erinnert sich da auch immer sehr gerne dran. Jetzt merken die Hörer und Hörerinnen schon so, ah, okay, Silkwood Mountain Race, das hat er also auch schon. Also wir reden heute quasi mit dir sozusagen auch mit einem Veteran in diesem Ultra-Bikepacking-Sachen. Sag mal, Atlas Mountain Race, bist du das auch gefahren?
Nee, Atlas bin ich noch nicht gefahren. Okay. Noch nicht.
Das ist ja in Ordnung. Ich hatte das irgendwie, weil beim Atlas Mountain Race war ich nämlich in der gleichen Situation, in der du jetzt bist. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, Martin, ich kann versuchen, was zu erzählen zum Transbalkan Race, aber es ist alles so verschwommen noch, es ist alles so ein Klumpen und mal gucken. Und so ging es mir auch nach dem Atlas Mountain Race. Gut, genug von mir, jetzt zu dir. Stell du dich einfach nochmal vor, Brian. Wie bist du vor allen Dingen zum Fahrradfahren gekommen? Wie ist dann dein Weg zu den Ultra-Races? Du machst ja sehr viel jetzt unabhängig von diesen Bikepacking-Sachen auch. Quatsch einfach mal los.
Ja, also wie gesagt, ich bin Brian. Ich bin 49 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Würzburg.
Älter als ich?
Ja, unglaublich. Es gibt Leute, die sind älter als du.
Was soll das heißen? Du siehst gar nicht so alt aus, wollte ich jetzt sagen.
Ja, das höre ich immer wieder. Ja, doch, ich bin schon nicht mehr ganz so zarte 49, aber doch noch relativ fit. Ja, Fahrrad fahre ich seit meinem ungefähr 25. Lebensjahr, würde ich sagen. Mhm. Also eigentlich quasi schon gefühlt schon immer. Damals allerdings nur Mountainbike. Ja, also viele Jahre eigentlich nur Mountainbike gefahren und dann auch noch im sehr überschaubaren Rahmen. Also hier immer mal so ein bisschen um den Block gefühlt, in den heimischen Wäldern. Es gab mal einen obligatorischen, den Alpencross nach Riva, den jeder irgendwie mal gemacht hat. Dann auch schon mal ein 12-Stunden-Rennen gefahren, damals allerdings noch im Viererteam. Was ja dann eigentlich heißt, dass jeder nur 3 Stunden gefahren ist, also nicht besonders anspruchsvoll. Alles im ganz normalen Rahmen. Und dann, ich weiß nicht mehr, wann bin ich zufällig günstig an ein Einsteiger-Rennrad gekommen. Das war damals ein Steven Scalibier, 3x8 Zora-Schaltung, also für alle Roadies. Das war wirklich nichts Besonderes. Aber es war dann halt doch irgendwie was anderes, weil die Distanzen plötzlich größer wurden, die Möglichkeiten wurden ganz anders. Und dann ist man auch mal ein bisschen mehr als um den Block gefahren. So zeitgleich war ich aber eigentlich Läufer. Mehr Läufer als Radfahrer, auch Marathon gelaufen und so. Und Weitwandern habe ich früher viel gemacht, diverse Alpenquerungen, Berliner Höhenweg, E5-Varianten. Also die Wanderer unter uns, die wissen das. Ich habe den GR20 auf Korsika gemacht. Das ist so einer von Europas härtesten Weitwanderwegen. Und da auch in der härtesten Variante, die man machen kann, mit eigenem Gepäck, eigenes Zelt. Und ich hatte wenig Zeit, also auch schneller als in der ausgeschriebenen Zeit. Ja, und das Ganze hat mich dann letztendlich meinen Meniskus gekostet. Mhm. Muss ich sagen, da habe ich mir am linken Knie den Meniskus dabei zerfranst und dann war es halt vorbei mit der Läuferkarriere. Mhm. Dann erstmal nichts mehr gemacht quasi und dann war aber schnell klar, ich muss wieder irgendwas tun. Und dann kam mir das Rennradfahren wieder in den Sinn. Ja, und dann ging das von da an auch Schlag auf Schlag. Dann habe ich meine erste richtige Rennrad, nee, mein erstes, eigentlich meine erste Radreise habe ich da gemacht, und zwar in die Ukraine. Mhm. Das war 2015, genau, da habe ich einfach nur nochmal ein altes Mountainbike, bisschen gepimpt, bisschen umgebaut, Gepäckträger dran gemacht und bin dann einfach los.
Mhm. Warum und das war, Ukraine?
Ja, das war 2015 und irgendjemand hat gesagt, nee, jetzt ist gerade nicht so gut, dahin zu fahren. Das war damals die Geschichte mit der Krim.
Ja, 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 stimmt, genau. 2014
ja, war die, ja. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ja wie, das ist doch alles nur im Osten und im Süden, im Westen ist doch gar nichts. Und nur zum Beweis habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt dahin. Dann habe mir das dann angeschaut und es war super. Es war ja mein erster richtiger Fahrradurlaub, war sehr einprägsam. Ja, hab viel gesehen, auch Straßenverhältnisse und ja, Nahrungsmittelbeschaffung und so, die Leute, fremde Menschen ansprechen und so. Das waren alles neue Themen, die ich vorher so nicht kannte. Und es hat mich alles überrascht, wie gut es geht und wie freundlich auch die Menschen überall sind. Und ja, hat mich geprägt ein bisschen so, ja, genau. Und dann kam auch die Rennradgeschichte wieder dazu und Bikepacking mit Saddlebag und Lenkertasche, da bin ich dann einmal von zu Hause aus nach Istanbul gefahren. Mhm. Das waren dann 2200 Kilometer oder sowas, ja. Wo ich dann schon jeden Tag über 200 Kilometer gefahren bin. Also ich war 10 Tage unterwegs, davon aber nur 8 Radtage. Ja, und das war eigentlich so mein erstes Erweckungserlebnis, sage ich mal, als Ultracyclist. Ja. Ja. Würde ich mal sagen. Ab da habe ich mich dann schon so ein bisschen zugehörig gefühlt. Ja, genau.
Du fährst ja, also wenn ich mir das so angucke, du bist ja auch auf beiden unterwegs, ne? Also sowohl Offroad als auch auf der Straße. Und du machst ja gerne auch immer so Sachen wie, ja, ich bin jetzt am Wochenende unterwegs und dann haust du da mal irgendwie so 1000 Kilometer weg, ja, und sagst, ja, war gut, muss jetzt aber wieder ins Büro. Ja. Was magst du lieber, so Offroad oder Straße, oder ist dir beides recht, Hauptsache fahren?
Ah, ja, letztendlich, wie du sagst, Hauptsache fahren, ne? Also unterwegs sind wir alle gern. Es hat beides seine Vorzüge, das Offroad und Straße. Mit dem Straßenrad kommst du halt viel weiter, du kommst viel besser rum und kann viel größere Distanzen überbrücken. Mich reizt da auch die höhere Geschwindigkeit natürlich. Also so im Herzen bin ich schon ein Roadie, würde ich sagen. Aber jetzt diese Bikepacking-Rennen hier, Kirgistan oder Transbalkan-Race, das reizt natürlich schon, weil man auf der Straße hat man immer nur diese Asphaltroute. Und die wirklich landschaftlich schönen Dinge, die sieht man doch eher auf so einem Offroad-Rennen. Also hier dann auch in einsame Gehöfte oder sonst irgendwie was, da trinkt man mit dem Rennrad normalerweise nicht vor. Ja. Also es hat tatsächlich beides seine Vorzüge. Inzwischen mache ich beides sehr gerne. Nach so einem Rennen, nach so einer Geschichte wie Transbalkan, sage ich natürlich erstmal, okay, es reicht. Jetzt erstmal wieder Straße. Ja, genau. Ja. Smooth, Asphalt und so, na, ist mir dann doch mal wieder lieber. Aber es ist beides toll. Ja, genau.
Es gibt ja einen anderen Podcast, der heißt Rebel Podcast. Keine Ahnung, okay. vom Gravel Collective, den Podcast so. Und den höre ich auch immer regelmäßig und die machen immer so Fragen am Anfang, ne, an die Gäste. Und unter anderem gibt es da immer eine Frage, was denkst du, wenn du von der Straße auf den Schotter abbiegst? Ne? So erwartet ist dann natürlich, dass er sagt, oh, wunderbar, toll. Ne, so. Und ich, jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir so, ja. Also ich fahre auch gerne auf Schotter, aber ich finde Straße ehrlicherweise auch ziemlich, also ich genieße das auch, was du gerade so sagtest, weißt du, so dieses, ach, endlich mal Asphalt, also ich würde es auch anders umsehen, so, ach, endlich mal rollen, endlich mal nicht 8000 Watt immer in 10 Zentimeter Weg reinpumpen.
Ja, genau. Ja, ja. Das war auch beim Transbalkan Race war das auch so jetzt. Also du hast dich über jeden Asphaltabschnitt gefreut. Absolut.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Na, dann quatsch mal gleich zu. Ich habe eine Frage. Wie bist du auf das Silk Road gekommen eigentlich? Also was, also das ist ja eine größere Investition, was Zeit und Geld und Leidenschaft und Energie angeht. Wie bist du drauf gekommen?
War eigentlich ganz interessant. Ich bin zu der Zeit ja nur Straßengeschichten gefahren. Mhm. Ich bin zweimal hintereinander das Three Peaks Bike Race gefahren. Mhm. Einmal von Wien nach Barcelona und dann im nächsten Jahr von Wien nach Nizza. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich, also ich hatte mich angemeldet für Transcontinental, was ja die Mutter aller Straßenrennen ist. Und da wurde ich aber nicht genommen. So, und da war ich ein bisschen enttäuscht und wusste dann gar nicht, ja, was machst du denn? Ich wollte irgendwas Großes machen, auf jeden Fall. Und da ging dann der Blick dann schon direkt auf Silk Road Mountain Race. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich da erwartet. Mhm. Ja, liegt so ein bisschen in meiner Natur. Ich habe gedacht, egal, komm, melde dich einfach an. Ich habe auch nicht so ganz hundertprozentig damit gerechnet, dass sie mich nehmen, aber es hat dann im ersten Anlauf gleich geklappt. Die Zusage kam und dann, okay, jetzt dann leg mal los, ne? Okay.
Dann kaufe ich mir mal ein Zelt mit auf.
Dann kaufe ich mir mal ein Zelt, genau, ja. So war das so ungefähr, ja.
Das hast du dann gleich, du hast das einmal aufgebaut, ne? Und dann, was hattest du erzählt? Du am nächsten Morgen lag es auf dir, so
halb. Ja. Also man fängt ja dann frühzeitig an mit der Vorbereitung und gut, Fahrrad hatte ich schon. Die Entscheidung stand, ich fahre mit dem Gravelbike, weil ich hatte mich natürlich auch vorher schon mal durch diese Rigs of Silk Road Mountain Race geklickt und okay, da fahrt man auch mit dem Gravelbike, das geht. Mhm. Okay, dann habe ich gedacht, brauchst du kein neues Rad, weil die ganze Geschichte ist ja auch teuer genug, muss man gestehen. Ja. Kostet ja auch alles ein bisschen Geld und dann fängt man im Winter schon an, sich vorzubereiten, erste Ausrüstung zu kaufen und das erste Ding war halt, okay, du brauchst ein Zelt. Na, du brauchst ein leichtes Zelt, das soll wenig Platz verbrauchen. Okay, und dann kam eben dieses, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt, irgendwie F10, Helium, noch irgendwas.
Na stimmt, das habe ich auch.
Ja, aber das genau, da gab es aber dann diese Variante mit dieser aufblasbaren Zeltstange. Ach,
da, deswegen hatten wir uns unterhalten, genau.
Genau, richtig, genau, du hattest die normale Variante und ich habe eben diese andere da noch gefunden, die super Variante. Und habe mir die dann auch gleich bestellt und dann mitten im Winter, da, draußen minus 20 Grad, habe ich mir gedacht, perfekt. Das teste ich heute Nacht. Und dann habe ich nachts draußen im Garten in Dunkelheit das Ding aufgebaut, weil das muss ja ein realistischer Test sein. Und dann habe ich das Ding, ich glaube, abends um 11 oder so in der Dunkelheit aufgebaut, habe mich da reingelegt. Das hat auch relativ gut funktioniert mit dieser Zeltstange. Ging gut, ja, okay.
Pumpst du die mit dem Mund auf oder wie?
Ja, genau, die bläst du einfach mit dem Mund auf, genau. Hab mich da reingelegt, bin eingeschlafen und wahrscheinlich, ich glaube, eine Stunde später oder eineinhalb Stunden später bin ich wieder aufgewacht, weil das Ding halt komplett auf mir drauf lag. Es hat also nur in der Theorie funktioniert. Diese Zeltstange war nicht dicht, hat nicht gehalten und dann war ich auch mit dem Aufbau nicht ganz so zufrieden, weil es ging nicht so einfach wie beschrieben, von wegen, das Ding ist in 2 Minuten aufgebaut, war natürlich nicht der Fall. Ja, und dann war das eine ziemlich kurze Exkursion, ich habe es dann wieder zurückgeschickt und dann auch anstandslos mein Geld zurückbekommen, dann war es beendet.
Mhm. Ja, genau. Okay. Beim Fahrrad, ja stimmt, du hattest dann breite Reifen drinnen, ne? Daran kann ich erinnern, da war auch wenig Platz dann noch, ne? So, also.
Ja, wobei das war die Originalbereifung. Also das war ein Ghost Fire Road Rage.
Ja.
Was so im Nachhinein betrachtet, sorry Ghost, aber es ist kein wirkliches Gravelbike für Bikepacking. Also es hat schön breite Reifen, muss man sagen. Also man konnte da dann auch mit Reifendruck ein bisschen spielen, was auch ein bisschen Komfort gebracht hat. Aber wie du sagst, es war relativ wenig Platz und teilweise war es auch schlammig. Mhm. In Kirgisistan war nicht so wirklich gut. Nee, muss man sagen.
Und dann, also nach dem Silk Road, bist du jetzt quasi, hast du im letzten Jahr was gemacht, was Offroadiges, oder?
22 bin ich gar nichts Offroadiges gefahren. Ja. 22 habe ich die Mittelgebirge Klassik gemacht. Das war auch so eine Straßengeschichte, ist vielleicht inzwischen doch relativ bekannt.
Ja.
Ja, mit vielen Höhenmetern, das war ganz interessant, war toll. Es war auch logistisch war es super gut zu machen, weil der Startort nur 120 Kilometer von mir entfernt ist. Das war super. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich im Sommer ja eine selbstgeplante Tour gefahren mit dem Rennrad von hier nach Tarifa runter. Also Südspanien und dann wieder hoch nach Sevilla. Das waren auch 2400 Kilometer und ja, ich glaube 25.000 Höhenmeter, aber das war halt kein Rennen, das war reiner Urlaub.
Ja, also hast du gesagt, das Wochenende nehme ich mir.
Ja, genau. Nein, das waren mit mehreren Pausen zwischendurch. Einmal in Nordspanien an der Küste bei Freunden und einmal in Granada waren das schon, ich glaube, ich war 14 Tage unterwegs. Ja. Also ich habe mir da Zeit gelassen. Ja. Ja.
Und dann jetzt das Transbalkan Race. Also wie bist du darauf gekommen? Ich weiß noch, du hattest das dann irgendwie geteilt, aber was?
Ja, nach Silk Road dachte ich mir, irgendwann mal müsstest du, da 22 ja auch nichts Großes war, also keine große Veranstaltung, sage ich jetzt mal, ja, hättest du schon mal wieder gerne Lust, irgendwas zu machen. So, und dann, ja, okay, du könntest auch mal wieder was abseits der Straße machen. Und da, ich weiß nicht mehr genau wo, bin ich eben auf dieses Transbalkan Race gestoßen. Da war dann noch so der Mitgedanke, ja, Balkan, warst du schon mal hier bei deiner Tour Istanbul, bist du mal durch Serbien gefahren. Serbien hat mir sehr gut gefallen und da habe ich mir gedacht, naja gut, Balkan, könntest du mal wieder hinfahren. Und dann, ja, Transbalkan Race, okay, dann wird's wohl das. Ja.
Für das Transbalkan Race hast du dir ein neues Fahrrad geholt, richtig?
Ja, ja. Nach Silk Road Mountain Race war für mich klar, nein, solche Sachen mache ich nicht mehr mit dem Gravelbike. Das ist, das können andere gerne machen, aber wie gesagt, ich bin ja auch schon 49, ne? Ein bisschen mehr Komfort.
Das soll meine Federgabel sein.
Ja, genau, da kann auch schon mal eine Federgabel sein. Und deswegen habe ich mir dann ein Hardtail Mountainbike gekauft. Ein Canyon Exceed ist es geworden mit einer SLX-Ausstattung. Ja, das noch ein bisschen umgerüstet und dann bin ich mit dem gefahren. Und das ist ein super, super tolles Rad, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr schnell. Ja, und heute stelle ich mir die Frage, wozu braucht man eigentlich ein Gravelbike?
Ja,
ganz ehrlich, also ja.
Aber wir kommen gleich nochmal zum Fahrrad und Ausrüstung. Vorher nochmal kurz Transbalkan Race. Und ich bin ganz offen, Brian, ich interessiere mich auch sehr dafür. Also normalerweise habe ich immer im Juni so eine komische Veranstaltung beruflicher Natur. Und ich hoffe sehr, dass die das jetzt irgendwann mal in den Mai schieben, sodass ich dann im nächsten Jahr, und ich sehe gerade auf der Transbalkan-Seite, dass es im nächsten Jahr am 31. Mai losgeht. Chapter 3 und 1350 Kilometer, 27.000 Höhenmeter. Du kannst gleich sagen, wie viel es dann tatsächlich sind. 82% Offroad, vier Länder, 11 Nationalparks. Darauf freue ich mich ganz besonders, wenn ich das dann machen kann. Und 99% fahrbar. Ja. Aber das sagen die ja immer.
Ja, aber ich habe mir das mit diesen 99%, das stimmt tatsächlich. Das ist schon so. Weil, naja, wenn man sich das mal überlegt, das sind fast 1400 Kilometer. Irgendjemand hatte irgendwo mal, ich weiß nicht mehr wo, im Facebook-Chat gesagt, ja, das ist ja gar nicht so, das sind höchstens 85%, die fahrbar sind. Naja, wenn man sich das aber dann mal ausrechnet, wenn das 15% wären, die man nicht fahren könnte, dann wäre man ganz schön lange zu Fuß unterwegs.
Ja.
Also das mit diesen 99%, okay, vielleicht sind es nur 94, es sind vielleicht auch nur 97%, aber das Allermeiste ist tatsächlich fahrbar. Naja. Das stimmt schon.
Wie viele Höhenmeter waren es denn jetzt bei dir?
Es waren bei mir tatsächlich mit ein paar Kilometern, die ich Bonus obendrauf habe, weil ich mich mehrmals verfahren habe, waren es nur 27.377 Höhenmeter. Also ja, das geht eigentlich, ziemlich genau das, was auch ausgeschrieben war.
Ja. Wie bist du daran gegangen? Also bist du jemand, der trainiert so? Also außer dem normalen Fahren? Ich meine, du fährst schon sehr viel. Ne? Das ist ja quasi eine Art Training. Oder bist du so im strukturierten Training? Ich glaube, du machst auch Swift und Kraftsport, oder?
Ja, also ich muss gestehen, dass ich für Transbalkan Race habe ich kein wirkliches Trainingsprogramm mehr aufgestellt. Okay, beim Silk Road Mountain Race damals war das noch so, da war man noch ein bisschen nervöser, weil man sowas noch nicht gemacht hatte vorher. Aber inzwischen, ja, du sagtest auch schon, bin so eine Art Veteran, ich mache das jetzt schon lange genug. Ich weiß, wie mein Trainingsstand ist und das Transbalkan Race liegt, also für einen Roadie zumindest, ich weiß nicht, wie das für einen reinen Bikepacker ist, aber für einen Roadie liegt das Transbalkan Race zeitlich sehr, sehr gut. Anfang Juni ist der Fitnessstand sowieso sehr hoch, normalerweise. Da hat man schon einige Brevets hinter sich. Also wenn man so eine ganze Brevetserie jedes Jahr macht, dann hat man normalerweise da schon mindestens 3 oder vielleicht 4 Brevets mit 600 Kilometer und so gefahren. Und dann ist der Fitnessstand sowieso schon allgemein relativ gut. Zusätzlich da haben wir zwar uns ja auch wieder getroffen, war als Vorbereitung der Main-Franken-Graveler, also auch als Abschlusstest fürs Material, für das Setup. Da haben wir uns ja, wann war das? 1,5 Wochen vorher, glaube ich.
Ja, ja,
genau. Da haben wir uns ja auch getroffen. Ja, da war auch, ja, genau, als Vorbereitung. Der Untergrund war schon, ja, teilweise sehr ähnlich. War das ein guter Abschlusstest für Setup? Da bin ich fast so losgezogen wie dann auch auf dem Balkan. Und davor, ja, das übliche Festive 500, Winterpokal. Ja, das reicht mir eigentlich.
Ja. Winter Miles, Sommer Smiles.
So ist es, genau. Ja.
Na gut. Was jetzt, also Fahrrad hatten wir gerade gesprochen, das Canyon Exceed, das können wir ja nochmal sagen, der Nils von, der jetzt auch das Atlas Mountain Race gefahren ist, der auch den Hackenpeter macht, der hat das auch und war davon auch ganz angetan, also schnelles Rad. Ich gucke ja auch immer, obwohl ich ja schon Mountainbike fahre, das nochmal so in der Richtung so ein bisschen. Hast du noch an der Ausrüstung irgendwas anders gemacht? Bist du mit Zelt gefahren oder Biwaksack? Wie sah das aus?
Also die Prämisse war so ein bisschen, okay, jetzt hast du dir ein neues Rad gekauft. Es ist nicht das teuerste, ist ja ein Canyon, aber es ist auch nicht günstig. Dachte ich mir eigentlich, nee, so wirklich viel investieren will ich da jetzt nicht mehr. Okay, ein paar Sachen macht man natürlich. Ich habe andere Reifen drauf gemacht, die Maxxis Icon, die sind ja quasi obligatorisch in dem Bereich. Die kamen noch drauf und ein Nabendynamo vorne, damit ich ja meine K-Lite betreiben kann. Also die zum Beispiel, die Beleuchtung hatte ich mir nicht neu gekauft. Die hatte ich ja schon vom Silk Road Mountain Race.
Ist auch teuer genug, ne?
Ist auch teuer genug, genau. Ja, ja. Dann musste ich leider vorher noch einen neuen Wahoo kaufen, weil mir der vorher kaputt gegangen ist. Ja, aber ansonsten an Taschen habe ich nichts Neues gekauft. Da habe ich das genommen, was ich hatte. Man hat ja dann jetzt auch irgendwann noch schon mal genug. Ich bin mit einer Ortlieb, mit der kleinen, also der Größe M Lenkerrolle bin ich losgefahren. Und die 11 Liter Saddleback, also auch nicht die große. Und dann hatte ich noch ein Half-Frame von Apidura. So eine aus dieser, ja, schon relativ alt, aus einer alten Expedition-Serie. So, die auch gar nicht wasserdicht ist, aber man hat ja vorne und hinten wasserdicht, das hat dann gereicht. Ja, da habe ich tatsächlich nichts Neues gekauft und auch mit einem relativ betagten Bivi-Bag bin ich losgefahren. Von Saleva ist der. Ja, eine Neo Airlight, eine Isomatte und einen kleinen Hüttenschlafsack. Das heißt, ich hatte nicht mal einen Schlafsack dabei, einen richtigen.
Ja, aber das hat dann für die Temperaturen dort gepasst?
Muss ich gestehen, also da hätte ich vielleicht ein paar Tage vorher doch nochmal den Wetterbericht durchhören sollen. Das Wetter war nämlich gar nicht so gut wie gedacht. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, ja, das ist Anfang Juni, das ist der Balkan, da ist es heiß. So war es auch in der Routenbeschreibung drin. Hauptproblem wird die Wasserversorgung sein und die hohen Temperaturen. Ja, das war letztes Jahr war das wohl auch so, da war es eine richtige Hitzeschlacht. Leider war das dieses Jahr überhaupt nicht so. Also irgendwo habe ich auch mal ein Foto gepostet, da bin ich den ersten großen Anstieg hochgefahren auf 1500 Meter. Ja, da waren es oben, waren es da 5 Grad. Das war richtig kalt und abends wurde es auch unangenehm kalt. Ja, Also ich habe auch gefroren, so ist es nicht.
Ja. Ihr hattet auch richtig Regen reinbekommen, ne? Oh. Also ich habe das gesehen und das war, ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch Klimawandel, dass es da so feucht wurde. Ist ja auch der Hellenic Mountain Race ist ja auch untergegangen sozusagen im Regen ein Stück weit. Ja. Dann das Ding war ein bisschen später, also
Ja.
Bist du, Wasserversorgung war dann aber kein Problem, weil du sagst so Half-Frame und so essenmäßig auch unterwegs alles.
Ja, ja. Genau, die Half-Frame eigentlich auch nur, weil ich noch ein paar Wasserflaschen unterbringen musste und ja, ich wollte unbedingt mit über 4 Liter Wasser Möglichkeit losfahren. Mhm. Also das war noch ich hatte noch einen Trinkrucksack dabei mit einer 2 Liter Blase, so dass ich dann all in all auf 4,4 Liter Wasser kam.
Ja.
Und das war auch so, dass alle anderen geplant hatten. Also es war keiner dabei, der unter 4 Liter geplant hatte, glaube ich. Ja. Damit hatten eigentlich alle gerechnet, ja. Aber weniger wäre auch gegangen oder ist dann irgendwann auch gegangen, weil ich ein bisschen umplanen musste. Mhm. Ja, aber die Wasserversorgung war einfach besser als erwartet, viel besser.
Bevor wir gleich zur Strecke kommen und so ein bisschen versuchen, dass du dich erinnerst und ich helfe dir dabei, wie es so war mit dem Erlebnissen. Wie war das mit Übernachtung? Ne? Also jetzt so mit Biwaksack und Schlafsack, musstest du dich irgendwo mitten da in die Walachei schmeißen oder gab es durchaus auch nochmal so Möglichkeiten, irgendwo nochmal zu übernachten oder ein Dach drüber zu bekommen?
Ja, da ich ja dann nicht so ausgerüstet war, wie das gut war, wie es vernünftig gewesen wäre, habe ich die erste Nacht habe ich quasi im Freien verbracht. Das war so eine offene Aussichtshütte, wo auch schon ein paar andere lagen. Da habe ich mich dann einfach dazugelegt, aber da war kein Dach drüber und es blies ziemlich fies der Wind. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich auch nicht wirklich gut geschlafen, weil ich immer wieder aufgewacht bin, weil es kalt war. Mhm. Da war mir dann schon klar, ey, das kannst du jetzt aber nicht jede Nacht durchziehen, weil ich bin dann diese Nacht vielleicht auf 1,5 bis maximal 2 Stunden Schlaf gekommen.
Ach.
Ja, was in der ersten Nacht ist, ist okay, ja. Aber in der zweiten Nacht war mir schon klar, nee, das geht so nicht. Kannst du nicht machen, da musst du ja was anderes überlegen. Mhm. Und das Wetter hat dann sein Übriges getan. Es hat dann am zweiten Tag auch ganz viel geregnet und ich war abends nass und dann war die Entscheidung schon klar, okay, du musst öfter Apartments nehmen oder Hotels irgendwie geschlossen.
Und das ist aber kein Problem dort.
Ja, das hat gut funktioniert, also erstaunlich gut. Man hat immer irgendwas gefunden. Also es hieß immer, Resupply ist schwierig und so. Das ist mit Sicherheit auch so. Aber man trifft auch immer auf irgendjemanden, der einem dann irgendwo Unterschlupf gewährt oder so.
Okay.
Oder es gibt auch immer irgendwelche Apartments, die man auch nachts um 12 noch beziehen kann. Also die Leute sind dann halt quasi froh, wenn irgendjemand kommt und sagt, ich hätte gern Übernachtung. Von daher ist das alles kein Problem.
Mhm. Ja. Und das steht dann irgendwo draußen dran oder machst du das mit
App? Ja, das steht dann steht draußen dran oder man macht es mit der App, genau, die man ja auch alle, die kennt ja auch jeder. Mhm. Funktioniert alles ziemlich gut.
Ah, wunderbar. Wie ist denn das Mobilnetzabdeckung da? Wie hast du das gemacht? Extra Karte go? Also weil man reist ja durch 4 Länder, ne?
Sprechen
wir gleich noch, aber wie machst du das da? Ja.
Also die ersten 2 Länder waren kein Problem. Das war ja Slowenien und Kroatien. Das konnte man mit der eigenen Karte machen, weil die EU und so, Roaming, kein Problem, funktioniert alles gut. Und dann Bosnien und Montenegro war dann natürlich schon problematisch. Da war dann der Plan, sich eine Karte zu kaufen dort, eine landesspezifische. Das hat aber in Bosnien hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, der Veranstalter hatte extra 2 priorisiert und gesagt, nehmt die sind gut. Mhm. Habe ich für Bosnien auch gemacht. Haysim hieß das Ding, hieß dieser Anbieter. Aber ich weiß nicht, ob ich mir die falsche Karte gekauft habe oder ob das Aufladen von Guthaben nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall hatte ich in Bosnien definitiv keine Karte. Da hat man sich dann von Wi-Fi-Netz zu Wi-Fi-Netz geschleppt.
Irgendwie. Aha, okay. Ja. Montenegro ging dann? Also
Montenegro ging, ja, genau. Da gab es Mtel, hießen die. Und vielleicht habe ich mich da schlauer angestellt. Da gab es einfach so eine Touri-Karte mit 500 Gigabyte. Die hat 15 Euro gekostet. Die hat man dann genommen und dann 500 Gigabyte haben mehr als ausgereicht.
Ja. Und das direkt am Grenzübergang dann?
Ja, an der ersten Tankstelle. Ja. Ist da überall an jeder Tankstelle verfügbar.
Ah, okay. Ja. Super. Ja. Du siehst, ich frage schon sehr praktisch.
Ja, ja, ich sehe schon. Du machst ja schon Notizen wahrscheinlich. Ja, ich schreibe schon so ein bisschen
mit. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Thema. Und das brennt mir natürlich auch so ein bisschen unter den Nägeln, weil das ist jetzt, das Transbalkan Race hat ja quasi, das startet in einem Land, ne, in Slowenien, und das endet in einem anderen Land, in Montenegro. Ja. Und da steht natürlich die Frage, okay, wie kommt man da hin? B, wie kommt man wieder weg? Was passiert zwischendurch und überhaupt? Also vielleicht erstmal, wo genau startet das? In welcher Stadt und wo endet das? Und gibt es ein Zeitlimit?
Zeitlimit ist ein gutes Stichwort, muss ich überlegen.
vielleicht gibt es ein Zeitlimit. Keine Ahnung, komme ich ja nie rein.
Nee, also Start war jedenfalls in Slowenien, in Sesana. Sesana ist ein Grenzort, der liegt 12 Kilometer entfernt von Triest in Italien.
Okay, das geht.
Genau, und Ziel ist in der Bucht von Kotor in Montenegro. Der Ort heißt Resan. Also bei mir war es so, ich bin auf dem Hinweg, habe ich einen Zug gewählt, bin also mit dem Eurocity gefahren bis nach Ljubljana.
Hast du das Rad verpackt oder war das offen und hast es da halt irgendwo hingestellt?
Ja, nee, ich habe richtig reserviert. Ich hatte eine Platzreservierung für mich und für mein Fahrrad. Es war dann ein ziemlich alter Waggon von, ich glaube, die österreichische Bundesbahn oder sowas, wo man sein Fahrrad dann tatsächlich noch irgendwo hingehängt hat.
Ja.
Aber das hat gut funktioniert.
Hast du über Deutsche Bahn gebucht oder wie?
Genau, ganz normal. Okay. Das kann man tatsächlich über DB Navigator sogar, habe ich das gebucht. Also völlig problemlos. Mhm. Ja gut, Fahrrad weiß man ja inzwischen, muss man dann immer nachtelefonieren. Ja. Auch das geht leider noch nicht über die App, aber wenn man es weiß, dann funktioniert es ja. Das war auch relativ günstig. Also das ganze Ticket hat mich mit Fahrradreservierung, ich glaube, 78 Euro gekostet. Ja, war super. Und auch die Fahrt war, also ich würde es sogar empfehlen, mach das. Das ist über die Alpen dann nach Villach. Das war eine tolle Fahrt. Also ich habe es genossen. Das waren 10 Stunden hat es gedauert, von mir aus, von Würzburg aus. Also es war echt toll.
20 war gut. So bei mir, glaube ich.
Ja, also, wahrscheinlich. Ja,
na gut, man kann über Nacht fahren, ne? Also ich habe ja noch so einen Nachtzug, dann könnte man ja so eine Sache mal machen. Ja, gut. Mhm. Ah, okay, wenn das gut. Ja, und dann warst du in Ljubljana?
Dann war ich in Ljubljana, habe da übernachtet. Mhm. Ljubljana ist jetzt nicht so schön, aber auch da macht man mal kurz Sightseeing. So viel Zeit hatte ich. Und bin dann am nächsten Morgen nach Sesana runtergeradelt. Das waren 85 Kilometer und ich glaube 1000 Höhenmeter oder so.
Ja.
War okay.
Und dort vor Ort gibt es da irgendwie sowas wie beim Silk oder so Hotel, wo man weiß, okay, da geht's los oder da trifft man
sich? Ja, genau. Oder? Also in Sesana ist es tatsächlich so, dass es da genügend Unterkünfte gibt für alle, sodass sich das tatsächlich auch ein bisschen verläuft. Und der Start ist aber in einem Hotel. Also man konnte da, auch wenn man rechtzeitig gebucht hat, konnte man da auch direkt in diesem Hotel was buchen und war dann direkt am Start und auch bei der Registrierung.
Also, Und haben die auch so, also du hast ja wahrscheinlich einen Rucksack noch gehabt mit so ein bisschen Alltagsklamotten. Das wurde dann zum Zielort transportiert? Oder?
Ja, also muss ich jetzt auch mal gleich mal sagen, Transbalkan Race war sehr, sehr gut organisiert. Also es wurde auch viel geboten, es wurde auch sehr, sehr viel geboten. Man konnte seinen Rucksack dann da abgeben. Da kam dann auch gleich ein Band rum wie beim Flugzeug, sodass es später leicht zu identifizieren war.
Besser zu verkaufen war.
Ja. Und ich konnte mir im Voraus meinen Radkarton buchen. Da hat man einfach 25 Euro bezahlt und dann stand am Zielort in Resan der Beikarton für den Rückflug, der ab Podgorica ging, stand da schon für mich bereit. Also
Und Podgorica sind alles so bekannt, also für mich, ich kenne das, ich war noch nie dort, aber das klingelt alles bei mir. Wie weit war das dann weg vom Zielort?
Ja, Ja, das war, im Nachhinein war das der falsche Flughafen, den ich mir da ausgesucht habe, weil es hätte tatsächlich in der Bucht von Koh Tor einen anderen Flughafen gegeben, ja. Tivat, der schien mir aber auf Google Maps, schien der mir so klein, habe ich mir gedacht, nee, da fliegt sowieso nichts hin, und dann habe ich halt ganz automatisch hier Lufthansa, Podgorica und dann, ja, aber Podgorica sind 85 Kilometer von Koh Tor aus und dieser andere, der kleinere Flughafen, sind glaube ich 20 Kilometer.
Ah ja, gut. Ja. Aber beides Taxi und dann würde...
Genau, das. Ja, okay. Im Taxi kann man dahin. Ja.
Mhm. Preislich, wie ist das so auf der Strecke, so wie kann man das...
Also du meinst jetzt allgemein, wie die Länder sind? Ja, ja gut. Auch wieder Slowenien, Kroatien, klar, sind in der EU. Mhm. Wobei sie trotzdem im Vergleich zu Deutschland relativ günstig sind.
Ja.
Die Lebensmittel, also man konnte auch in Kroatien für, ich sag mal, ich weiß das jetzt gar nicht mehr, aber für 10 Euro bekam man einen Hauptgang mit zwei Getränken dazu, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja, war okay. Und dann Bosnien wurde es natürlich nochmal eine Spur günstiger. Und Montenegro hat mich dann überrascht. Da war, wenn man im Lokal essen ging, waren die Preise ähnlich wie bei uns, vielleicht 20% günstiger. Wenn man aber in den Supermarkt gegangen ist, dann waren die Lebensmittel sehr teuer. Mhm. Also in Montenegro sind die, jetzt so eine Packung Doppelkekse hat mich überrascht. Die war aber bei denen teurer als bei uns.
Oh, okay. Also haben sie vielleicht berechtigterweise den Import mit aufgeschlagen, ne?
Ja, das könnte sein, ja.
So, also du bist dann in Slowenien angekommen. Wann war Start? Wie ging es los
früh? Ja, ich bin relativ früh in Ljubljana angekommen, dann da noch einen Tag Sightseeing, dann gemütlich nach Sesana geradelt und da hatte ich dann noch quasi 2 Tage Zeit. Also das Rennen startete am 2. Ich war schon am 30. in Sesana unten, genau, ja. Also ganz easy. Genau. Und dann ging es eigentlich los. Ein Tag vorher war genau das Briefing, deswegen war ich so früh da, richtig. Mhm. Das Briefing war nämlich nicht am 2., sondern natürlich am Abend davor in diesem Hotel. Da musste man also auch schon da sein und sich die Startunterlagen abholen. Aber auch das sehr, sehr gut organisiert. Da hat man dann seinen Tracker bekommen. Ja, ein bisschen Merchandising etc. Hat es die Leute das erste Mal gesehen, konnte dann mal so einen Blick auf die Räder der Konkurrenz werfen. Ja, und da ist dann schon aufgefallen, okay, kaum Gravelbikes. Also hat sich wohl entsprechend schon rumgesprochen.
Ja, ja. Also Sie schreiben hier, we suggest to ride an MTB for the best experience.
Mhm. Genau.
Ah ja, okay. Und dann ab ging's dann am nächsten Morgen. Wann war Start? 8 Uhr, 9 Uhr?
8 Uhr war Start, genau. Und dann direkt vorm Hotel quasi ging's dann los. Und wurde auch gar nicht so lange gefackelt. Erst ging's ein bisschen über schöne grüne Wiesen und so. Aber das hatte auch schnell gewechselt. Die Schotterwege wurden dann schon ziemlich schnell, ziemlich grob schottrig.
Ja. Ja,
genau. Also, ja. Das Gelände wurde recht schnell anspruchsvoll, kann man so sagen.
Sagst du, Federgabel ist eine gute Idee?
Yes, absolut. Mhm. Ja. Also ohne möchte ich es nicht fahren. Ich habe jetzt auch trotzdem heute immer noch nach quasi 2 Wochen schon in der linken Hand ein taubes Gefühl, trotz Federgabel. Also ja, würde ich schon auf jeden Fall machen.
Okay. Mhm. Und dann bist du den ersten Tag, hast du dir irgendwas vorgenommen? Hast du gesagt, okay, ich nehme mir, ich weiß nicht, wie viel, wir hatten vorhin drüber gesprochen, ob es da ein Zeitlimit gibt. Ich glaube, es gibt eins, ne?
Ja. Es gibt eins. Es waren 9 Tage und 18 Stunden oder sowas. Mhm. Ja, genau.
Sagen wir mal, das sind 10 Tage so ungefähr, also 130, 135 Kilometer am Tag.
Genau.
Ja. Klingt ja jetzt erstmal machbar. Wie ist es in echt?
Also in echt ist es tatsächlich so, dass wer noch nicht so viel Erfahrung hat, der kriegt es hin, ja, diese 135, aber vielmehr auch nicht, weil das Sinn ist tatsächlich anspruchsvoll. Also man kommt da nicht so schnell voran, wie man das wohl glaubt. Also da liegen überall, kindskopfgroße Geröllhaufen rum. Mhm. Ja, da werden halt die Wege nicht mit feinstem Schotter ausgeglichen oder sonst irgendwas. Ja, da wird halt der Rest vom Steinbruch reingeworfen. Mhm. Ja, und dann fährt halt irgendjemand mal irgendwann drüber. Also die Wege sind schon teils schwer zu befahren. Ja, ja, das ist so.
Und wie bist du vorangekommen? Also was hattest du für eine Strategie? Du bist wie lange? 6 Tage noch was gefahren?
Ne? Also 6 Tage, 6 Tage, 19 Stunden habe ich geraucht. Okay. Ja. Genau. Ja, ich war allerdings schneller als gedacht. Also ich hatte eigentlich einen kompletten Tag mehr eingeplant und bin aber viel besser vorangekommen, als ich so gedacht habe. Ja, ja. Ich habe am ersten Tag 200 Kilometer gemacht, am zweiten 230, am dritten 200. Dann kamen die schwierigeren Abschnitte, also die noch schwierigeren Abschnitte, ja, sagen wir es mal so. Da gingen dann nur noch 160 und 150 Kilometer an Tag 4 und 5.
Da ging es richtig hoch wahrscheinlich dann, ne?
Ja, das war dann Bereich, da ging es dann Richtung Durmitor und so, wo es dann tatsächlich auch auf 1900 Meter hochging. Und da war auch die Phase mit dem schlechtesten Wetter, soweit ich mich erinnere. Ja, genau. Ja.
Bremst natürlich auch nochmal aus. Jo. Wie lange warst du da am Tag so unterwegs, so Fahrzeit versus Ruhezeit ungefähr?
Also es waren im Schnitt so, würde ich mal sagen, immer so, also reine Fahrzeit 12 Stunden oder sowas. Mhm. Ja. Unterwegs ist man dann natürlich länger, weil jeder Stopp, jedes Foto hält dich wieder 2 Minuten auf und das addiert sich. Da macht man sich keinen Kopf. Wenn ich mir überlege, dass ich jeden Tag im Schnitt nur, ja, ich habe 4 Stunden geschlafen, würde ich mal sagen. Okay, da ich viel in Apartments verbracht habe, in Mostar auch ein bisschen Sightseeing eingebaut habe, kommt da schon viel Standzeit dazu.
Ja. Ja. Aber dann ist doch, dann hast du ja echt mit knapp 7 Tagen da ordentlich was hingelegt, ne?
Also ja, wie gesagt, ich bin relativ zufrieden. Was heißt relativ? Nee, nicht relativ. Ich bin super zufrieden, wie das alles gelaufen ist. War ein Tag schneller, ja.
Du hattest gerade schon gesagt, Durmitor, ne?
Durmitor.
Durmitor, genau. Und dann gibt es dann den Wellebit-Nationalpark, durch den seid
ihr. Ja. Es gibt, also wie du jetzt schon in der Beschreibung gesagt hast, die Strecke wird wahrscheinlich gleich bleiben. Das hat der Luca auch schon angekündigt, dass sie an der Strecke nicht mehr viel ändern werden, weil die hat auch vollkommen recht, die Strecke ist super. Da gibt es nicht viel dran zu machen. Das sind tatsächlich 11 Nationalparks. Da reiht sich einer nach dem anderen. Das geht an der Grenze Slowenien, Kroatien geht es schon los. Und dann kommt ein Nationalpark nach dem anderen. Unter anderem Velebit, Risnjak, Una-Nationalpark, der ist ziemlich bekannt. Dinara, also da ist richtig was geboten landschaftlich.
Ja, was, absolut. Was war denn da für dich so die schönste Ecke?
Wenn man so im Rennen ist und es regnet jeden Tag, aber so im Nachhinein natürlich
Durmitor. Da, wo Sonne war.
Ja, da, wo Sonne war. Im Durmitor war tatsächlich, außer Hagel und Regen, war auch mal Sonne, so ist es nicht. Ja. Durmitor ist natürlich ein absolutes Highlight und Sutjeska in Bosnien, Blidinje. Ja, es war eigentlich, jeder Nationalpark hatte seine schönen Seiten. Ja, Velebit ist auch sehr, sehr schön. Ist halt sehr schön, wenn man auf Wald steht. Das war für mich nicht ganz so toll, weil ich, man hat halt den ganzen Tag nichts gesehen. Du bist den ganzen Tag irgendwie durch Wald gefahren, teilweise immer durch geschlossenes Laubdach. Es gab wenig zu sehen. Aber es war natürlich schön. Es war sehr, sehr schön da drin in diesen Wäldern.
Da hast du dich wahrscheinlich auch verfahren, weil das GPS-Signal nicht richtig durchkam, oder?
Richtig, ja. Womit ja auch der Wahoo immer so ein bisschen seine Probleme hat. Wahrscheinlich mehr als der Garmin, habe ich hier auf jeden Fall mal gehört. Ja. Da war dann öfter der Track halt plötzlich weg, beziehungsweise der Pfeil war weg. Dann, habe ich mich doch das ein oder andere Mal schon verfahren, ja.
Du musst immer auf den Baum hochklettern und gucken, ne? Und
dann so. Ja, lieber nicht.
Sag mal, wenn man so Nationalpark hört, also wie einsam ist man da eigentlich unterwegs und wie ist so die Ortsverteilung? Also kommt man so alle, sagen wir mal, 40 Kilometer schon durch einen Ort? Gibt es da Menschen oder bist du dann schon echt auch weg, so, was so Versorgung angeht?
Also jetzt so der unmittelbare Vergleich mit Kirgisistan, ja, ganz so remote wie Kirgisistan ist es natürlich nicht. Da kommen schon zwischendurch kleinere Ortschaften, so immer mit, ich weiß nicht, wahrscheinlich 100 Einwohnern oder so, wo man halt aber trotzdem nicht überall einen Lebensmittelladen hat, wo es auch nicht ständig irgendwie eine Quelle gibt oder sonst irgendwas. Also das mit der Lebensmittelversorgung ist tatsächlich ist eine Aufgabe, die zählt zum Transbalkan Race dazu. Ja, ja, aber es kommt schon ab und zu mal ein bisschen Zivilisation.
Aber, wie hast du das gelöst mit der Versorgung bei dir? Also hattest du dann im Trinkrucksack noch Essen mit oder hast du extra... Hast du dir so eine Art Roadbook gemacht und wusstest, okay, hier muss ich ein bisschen mehr bunkern, weil jetzt kommen, weiß ich, 70 Kilometer eher nichts?
Ja, ja, auch da war das Race Manual ziemlich aussagekräftig. Da gab es diese Liste mit den möglichen Resupply Points. Und anhand dieser Liste habe ich mir dann schon so ein kleines Roadbook erstellt, habe dann auf dem Top-Tube vorne irgendwie so ein Aufkleber drauf gehabt, wo drauf stand, okay, noch 40 Kilometer, dann kommt wieder eine Quelle, wo ich Wasser finde, oder dann in 100 Kilometern kommt eine Stadt, wo ich zwei Supermärkte habe. Und dementsprechend muss man dann halt vorplanen. Ja, mein Rucksack und auch die Saddlebag waren meistens gut gefüllt mit Lebensmitteln.
Wenn man, also du sagtest gerade so Wälder und sowas, ich habe eine Frage bekommen hier über Instagram. Ich habe ja die Folge oder das Gespräch mit dir angekündigt mit dem Foto, was du mit so einem Bären gemacht hast. Daraufhin kam die Frage, hast du noch mehr Bären gesehen außer Wiesen? Was mich auch noch an dieses Versorgungsthema anschließt, hast du nachts halt diese Bärenregeln irgendwie beachtet mit dem Essen lieber ein bisschen weg oder war das gar kein Thema?
Also ich musste tatsächlich diese Regeln, ich kenne die, natürlich, auch weil ich mal Ukraine unterwegs war und auch für Kirgisistan hatte man sich da informiert. Ja, ich kenne die Regeln, aber ich habe mich an die nicht wirklich gehalten, weil ich ja auch von sechs Nächten tatsächlich auch nur zwei im Freien verbracht habe. Die erste Nacht war noch kein ausgewiesenes Bärengebiet. Das war noch zwischen Slowenien und Kroatien. Da gab es diese Problematik noch nicht. In der zweiten Nacht habe ich aber, also in meiner zweiten Biwaknacht, habe ich auch nicht wirklich draußen geschlafen. Da hatte ich so einen uralten Waldarbeitercontainer gefunden, der ziemlich versifft war. Davon abgesehen konnte ich aber die Tür zumachen und da hätte der Bär nicht reingekonnt.
Er wollte er vielleicht auch gar nicht mehr, weil
gesagt. Ja, das war dem wahrscheinlich zu schäbig, da wollte der eh nicht rein.
Aber war das Thema Bären, war das ein Thema da? Ja. Also wurde darauf auch nochmal hingewiesen und habt Bärenspray, hattest du sowas mit oder gab es da nicht so?
Ja, netter Einwand, Bärenspray. Also beim Briefing wurde das Thema nochmal explizit angesprochen, unter anderem wurden auch andere Dinge angesprochen, wie die Problematik mit den Landminen und so, aber das war eine andere Geschichte. Weil angesprochen wurde das Thema, weil vorher natürlich in diesen Discussion Groups überall die Leute ihr Bandspray präsentiert haben und gesagt haben, ja, ist es gut, kann es jemand empfehlen, wie auch immer. Und da hat dann die Bär nochmal darauf hingewiesen, liebe Leute, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst ein Bandspray verwenden, jetzt nicht nur bezogen auf die Bären, sondern auch auf die Hirtenhunde, die da sehr, sehr zahlreich unterwegs sind, die also ich weiß, wer es nicht weiß, so ein Hirtenhund, der ist sehr, sehr groß. Ja, und so eine Schafherde hat üblicherweise 3 bis 4 von diesen Hunden und viele haben sich dann halt irgendwie mit Bandspray eingedeckt. Und da wurde extra darauf hingewiesen, dass man die doch bitte nicht verwenden soll. Es wurde dann auch nochmal genau erklärt, ja, wie man sich verhalten soll. Wenn man Herdenhunde sieht, wenn man Strays, also streunende Hunde sieht, die auch sehr, sehr zahlreich unterwegs waren. Und auch wenn man wie man sich verhalten soll, wenn man einen Bären sieht. Genau, und es gab offensichtlich auch viele Bärensichtungen oder einige zumindest. Ich weiß von einem Österreicher, der eine nette Begegnung hat mit einem Bären, aber die sehr, sehr entspannt verlaufen ist anscheinend. Also Ja, okay. Da gab es keine Probleme. Aber es gibt, jawohl, es gibt auf dem Balkan gibt es Bären und die wurden auch gesehen.
Ja. Weil du das auch gerade erwähnt hattest, Hirtenhunde, Pro-Tipp, ne? Immer rufen und drauf zugehen.
Ja. Nee, aber vom Fahrrad runtersteigen, im ersten Schritt das Fahrrad zwischen sich und den Hund stellen, ja. Das verunsichert ihn schon mal gleich als allererstes. Funktioniert auch sehr gut bei streuenden Hunden.
Und dann im Knochen wegwerfen, das funktioniert immer.
Ja, nee, allgemein sich artikulieren, sprechen und dann merken die schon bald, okay, das ist ja gar keine Gefahr.
Der kommt ja gar nicht von hier.
Was macht der? Genau, was hat der für einen komischen Dialekt? Ja, wer ist das hier? Das ist für ein Vogel. Nee, es ist dann für den Bären oder auch den Hund, wie auch immer, klar, okay, das ist ein Mensch, der ist keine Gefahr.
Ja, also das beantwortet auch die Frage, die ich hier bei Instagram bekommen habe, von Kurbelvorbel. Welche Strategie hattest du für eine unangenehme Begegnung mit Straßenhunden? Also das ist jetzt das eine sind Hütehunde, ne, die sind, glaube ich, da weiß ich nicht, also klar, auch das, ne, aber die merken ja schon, wenn du da so vorbeigehst, weggehst, dann merken die ja schon, okay, der ist weg, der ist keine Bedrohung mehr. Was ist mit Straßenhunden?
Ja, also ist tatsächlich so, die Herdenhunde, das sind ja trainierte Arbeitsmaschinen.
Ja,
Maschinen nicht, aber Arbeitsgeräte.
Also Viecher, ne?
Ja, das sind Viecher, ja, aber sie werden ja als Arbeitsgerät eingesetzt und die sind auch entsprechend trainiert. Das sind also quasi Profis. Ja, die verhalten sich auf eine gewisse Art und Weise und wenn man gewisse Dinge beachtet, dann funktioniert das auch, dann ist es kein Problem. Da hatte ich mir auch nie wirklich Gedanken gemacht. Beachte die Regel und dann hast du kein Problem mit diesen Hunden. Streuner sind natürlich wieder eine andere Geschichte, da kommt es jetzt drauf an, wie viele sind es, wie ist die Zusammensetzung, gibt es ein Alpha-Tier, wie auch immer. Das ist ein bisschen schwieriger. Ist bei mir allerdings sehr, sehr gut verlaufen. Ich hatte da keine Probleme. Da muss man einfach nur, also bei mir war es jedenfalls so, man muss Kontra geben. Man muss ihnen sagen, dass man sich von denen nichts gefallen lässt. Und dann sind sie erstmal erschrocken. Aber sie machen einem dann nichts.
Also, hast du da irgendwie einen Stock mitgehabt oder Steine oder so?
Nee, gar nichts. So nee. Höre ich öfter mal die Strategie, dass man dann mit Steinen nach ihnen wirft oder so. Fände ich auch nicht so gut, wenn man mit dem Stein nach mir wirft. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie ich dann reagieren würde. Habe ich alles nicht gemacht. Ich habe einfach nur mit denen gesprochen, manchmal auch ein bisschen lauter und dann haben sie mich in Ruhe gelassen. Ja. Ich muss noch dazu sagen, ich war ja auch nicht der Erste, der da vorbeigekommen ist. Ich weiß nicht, wie das für die Top-10-Fahrer war. Vielleicht hatten die mehr Probleme.
Ja. Deswegen ist der Erste auch durchgefahren, weißt du?
Ja, genau.
So wie Tobias, der ist nämlich in Marokko auch, das war irgendwann nachts, es war irgendwann tief in der Nacht und ich war schon fast am Einnicken und dann hat uns so ein Straßenhund, haben uns dann gejagt, da war er auf einmal schnell. Da bin ich wieder wach geworden, er war natürlich auch schnell und so. Aber das bringt mich auch zur Frage von Tobias, er fragt, wahrscheinlich mit gehässigem Hintergrund, bist du das Rennen wieder auf einem chinesischen Plastikröllchen zu Ende gefahren? Erzähl doch mal kurz, was damit auf sich hat.
Ja, das chinesische Plastikröllchen, das musste ich in Kirgistan musste ich das verwenden. Und zwar ist mir da irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, tags 5 oder 6 ist mir da das Schaltröllchen stehen geblieben. Und ja, die haben ja so ein Lager innen drin und dieses Lager war komplett zerfressen. Und dann war mein Schaltröllchen kaputt. Und dann ging es nicht mehr weiter. Das Schaltröllchen ist dann auch zerbrochen. Und dann habe ich irgendwie ein Taxi genommen. Da ist dann 60 Kilometer mit mir zurück in die nächste Stadt gefahren. Da habe ich dann so ein chinesisches Billigschaltwerk organisiert, wo so auf den ersten Blick die Schaltröllchen gepasst haben. Und dann habe ich mir das Schaltwerk auseinandergebaut, habe die Schaltröllchen verwendet und habe die dann in meinen SRAM Rival Schaltwerk verbaut. Und ja, das hat super gut funktioniert. Ich bin dann noch das komplette Silk Road damit zu Ende gefahren und tatsächlich dieses Plastikröllchen aus China, das fährt immer noch in meinem Rival spazieren. Ja, genau. Also es funktioniert, ja.
Aber diesmal hattest du keine Probleme.
Nein, diesmal absolut null Probleme. Also fast schon langweilig. Ich hatte nicht mal einen Platten.
Was ist denn da los?
Ja, keine Ahnung, weiß ich. Ja, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Auch das ganze Zeug, was man da mitschleppt, ne? Also Tubeless Kit und Dichtmilch und CO2-Kartuschen und das hing mir alles blöd am Rahmen beziehungsweise in der Saddleback rum und ich habe es nie gebraucht. Ja. Nicht einen Reifenheber, nix.
Ja, ist auch gut so. Wie viele Fahrerinnen und Fahrer waren da jetzt am Start?
Das habe ich mir jetzt tatsächlich nicht überlegt. Ich glaube, es waren solo 105 Fahrer oder so. Okay. Dann kamen noch 10, 12 Pärchen dazu. Mhm. Also ich würde mal sagen, so 140, 150 Fahrer all inclusive. Ja.
Und wie viele sind reingekommen?
Bei den Solo-Fahrern sind knapp über 70, 72 oder so sind angekommen.
Das ist eine gute Quote. Ja. Ne? Also ich finde es auch gut, so, ne, wenn man sich das so anguckt. Hier, weiß ich nicht, Hellenic 70% nicht. Ne? Okay, gut, aber das ist nochmal was anderes. Wenn du so die Tage überlegst, hattest du zwischendurch auch mal so einen Durchhänger oder war das jetzt so mental gesehen eigentlich ziemlich gut zu machen? Also ich spiele auch so ein bisschen drauf an, ne? Das war so beim Silkwood ist natürlich, hat man dann irgendwann mal nach dem 8. Tag oder 9. Tag, glaube ich, dann irgendwann mal die Faxen dicke. Gab es das auch beim Transbalkan für dich oder war eigentlich soweit okay?
Ja, das Transbalkan ist ja grundsätzlich mal nicht ganz so lang. Mhm. Also einen Durchhänger hat man schon gerade. Also ich hatte den, glaube ich, am vierten Tag, am Nachmittag irgendwann, weil es mal wieder richtig heftig geregnet hatte. Das war so ein Bergplateau und die Wege waren schlecht. Ich hatte Sand im Antrieb, was ich überhaupt nicht leiden kann. Ich hasse das Geräusch von Sand im Antrieb. Aber es war klar, das geht noch viele Kilometer weiter, bis ich hier wieder runterkomme. Und der Regen hat nicht aufgehört. Und dann standen da auch noch überall die Leute von der Transbalkan Race Crew und haben Fotos gemacht, weil das für die natürlich ein gefundenes Fressen war, dieses schlechte Wetter, die haben das genossen. Da hatte ich so ein bisschen einen Durchhänger, ja. Und dann bin dann auch tatsächlich von diesem Bergplateau wieder runtergefahren, völlig durchnässt, eine lange Abfahrt, Asphaltabfahrt dann tatsächlich und bin dann mit einer Unterkühlung irgendwo in dem nächsten Örtchen angekommen. Ja, da hatte ich vielleicht auch mal 1-2 Sekunden drüber nachgedacht, ob ich jetzt einen kompletten Tag Auszeit nehmen muss, um wieder in die Spur zu kommen.
Ja, das kann ich verstehen. Aber das Fahrerfeld, Teilnehmendenfeld, das zieht sich ja mächtig auseinander. Hast du zwischendurch dann auch immer mal wieder welche getroffen? Also kommt man dann auch in diesen Gruppen so ein bisschen rein? Man sieht sich morgen.
Ja, das ist ja, genau, das ist, das muss sich einlaufen bei so einem Rennen. Also ob das jetzt Straße ist oder Bikepacking, das spinnt sich ein. Jeder findet irgendwann, also Tag 1 ist völlig konfus, weil da auch viele viel zu schnell losfahren oder manche fahren zu langsam los. Da muss jeder irgendwann sein Tempo finden. Ich habe es diesmal ziemlich schnell gefunden, muss ich sagen. Aber irgendwann, wenn dann jeder sein Tempo hat und jeder ist im Flow und jeder zieht sein Ding durch, dann ist es tatsächlich so, dass du irgendwann mal findest du eine Gruppe von Fahrern oder du findest sie nicht, sie finden dich, denen du dann immer wieder begegnest. Und das war bei mir so ab Tag 3 war das tatsächlich so, dass mir immer wieder die gleichen Leute begegnet sind. Und erst kurz vorm Ziel, an Tag 6, Tag 7 so, der letzte Tag, waren es dann Leute, die ich auch überholt habe. Da kamen dann plötzlich andere Leute, die dann halt ihr Tempo nicht halten konnten, wie auch immer. Aber meistens waren die gleichen Leute, ja, genau. Ja.
Im Ziel dann. Wie ist das großes Hallo, Willkommen und so? Wie kann man sich das vorstellen? Oder?
Also das Ziel war in Risan, das ist so ein Küstenort in der Bucht von Kotor, eher ein kleiner, beschaulicher Ort. Spoiler für alle, die da mitfahren wollen, erwartet nicht zu viel in Risan. Da gibt es 2 Restaurants und eine Eisdiele, aber da gibt es nicht mal einen Klamottenladen, wo man sich zum Beispiel eine Unterhose kaufen kann oder sowas, was eigentlich mein Plan war.
Aber kann man schlafen oder so dort?
Ja, aber Apartments gibt es natürlich. Ja. Und da war das Ziel war in einem, so ein Ferienhaus, das haben sie angemietet. Genau, ich bin wie immer, das ist bei mir eine gute Tradition, ich komme nie tagsüber an. ich bin im frühen Morgen, also bei Tagesanbruch angekommen, da war das Hallo nicht ganz so groß.
Ja, ja.
Der Luca stand tatsächlich persönlich da, hat mich begrüßt, hat ein Zielfoto mit mir gemacht. Ja, und dann war es vorbei, das kennst du selber, dann fällt alles ab und dann ist es rum.
Mhm. Ja, ja. Bist du die Nacht durchgefahren oder hast du gepennt und bist dann halt sehr früh los?
Die letzte Nacht bin ich, die letzte Nacht bin ich tatsächlich durchgefahren. Das war dann auch mein längster Tag im Sattel, das waren 240 Kilometer, 4800 Höhenmeter und da war ich tatsächlich 19 Stunden im Sattel.
Also ja, genau. Rennmodus halt, ne? Dass man sagt,
okay, ja, man wollte dann einfach fertig werden. Das Wetter war oben in Durmitor, war das Wetter einfach so wechselhaft und dann, wenn es wenn es geregnet hat, dann war es halt sehr kalt und unangenehm. Deswegen, ich wollte einfach irgendwann mal im Ziel ankommen. Ja.
Wenn dich jetzt jemand fragt, ohne viel Erfahrung, ne, so, was wären deine Tipps für alle, die das interessiert, die das auch mal wagen wollen? Wir können ja, also ich würde auch gleich nochmal mit dir sprechen, eine Einordnung so im Vergleich, Silk Road und so. Also es wäre für mich nochmal interessant zu wissen. Was wären so deine Tipps?
Der erste Tipp ist auch wieder unabhängig von Straße oder Bikepacking. Hangel dich nicht zu sehr an deinem Plan entlang. Also, weil die meisten Pläne wirst du nicht lange aufrechterhalten können, weil immer irgendwas ist, irgendwas passiert immer. Irgendwas läuft nicht so, wie du es willst. Bei mir war es einfach so, dass mein Plan nicht funktioniert hat, weil ich viel zu schnell war. Aber dann stehst du natürlich da und sagst nicht, okay, jetzt muss ich langsamer machen. Ja. Du musst dir dann einfach einen neuen Plan überlegen. Zweiter Tipp ist,
aber was meinst du, also mit, es ist ja schön in einem Rennen, wenn man merkt, oh, ich bin zu schnell.
Ja, ja, ja.
Wie war dein, also meinst du der Plan, was jetzt Übernachtung angeht oder
mit Resupply und so?
Okay,
dieser Plan hat nicht so ganz funktioniert. In Kirgisistan wäre das wahrscheinlich fatal gewesen. Aber da gibt es auf dem Balkan eben doch ein paar mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel bin ich einmal, ich weiß nicht mehr, ich glaube, an Tag 4 war es oder so, bin ich aus Versehen an einem der Resupply Points vorbeigefahren, weil laut Plan wollte ich den eigentlich da noch gar nicht hinter mich bekommen haben. So, und dann bin ich da einfach achtlos dran vorbeigefahren. Das war aber der letzte Resupply Point laut Liste für die nächsten 70 Kilometer. Mhm. 70 Kilometer sind, wie gesagt, in dem Gelände viele Stunden. War aber dann gar nicht so das Problem, weil im Nachbarort sehr ländliches Restaurant, sage ich mal, mit nur einem Gericht geöffnet war. Da gab's dann halt so ein fettiges Lammgericht mit irgendwelchen Kartoffeln und ein bisschen Salat dazu. Aber das war gut, das hat geschmeckt, das war fettig, das hat Energie gebracht. Mhm. Und es gab tatsächlich so einen klitzekleinen Tante-Emma-Laden, so dass ich dann eben doch meine Vorräte auffüllen konnte.
Fleischlose Ernährung ist eher schwierig, ne?
Also für Vegetarier, wahrscheinlich waren auch Vegetarier und Veganer dabei. Aber also ich fand es schwierig, weil die essen halt schon sehr gerne Fleisch. Ja. Also wenn man dann im Apartment, also in Zabliak, das war also ein Skiort, da gab es ein gutes Frühstück. Ja, da war halt die Hälfte vom Buffet war halt Schinken oder Salami oder was weiß ich was. Ja. Aber es geht schon, mit Sicherheit geht es auch vegan.
Also halt, hab einen Plan, aber halt dich nicht unbedingt dran.
Halte dich nicht, versteif dich nicht darauf. Sei darauf gefasst, dass du ihn ändern musst. Ja, das ist mal der wichtigste Plan, würde ich mal sagen. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, nicht nur an Tag 1, lass dich nicht von anderen Fahrern beeinflussen. Zieh dein Ding durch. Wenn du der Meinung bist, es geht mir jetzt gerade zu schnell, dann fahr nicht, hechel nicht irgendwelchen anderen Leuten den Berg hoch, den Berg hinterher oder wag dich nicht zu schnell in irgendeine Abfahrt, die du vielleicht lieber langsamer fahren würdest. Das bringt nichts. Du musst dein eigenes Ding machen, und das vielleicht, würde ich jetzt in der Rückschau sagen, war vielleicht auch ein Grund, warum das bei mir diesmal so gut funktioniert hat. In Kirgisistan habe ich doch sehr, sehr oft versucht, irgendwelchen Leuten zu folgen oder ja die Dinge so zu machen wie andere Leute.
Aber Brian, ich habe dir doch gesagt, du schaffst nicht, bei mir dran zu bleiben.
Ja. Da war ich doch überrascht, wie früh ihr mich überholt habt. Ja.
Wir auch.
Ja, okay.
Wenn du das Transbalkan dir mal anguckst, würdest du sagen, also das ist eher was für Menschen, die schon einen gewissen Erfahrungs- und Trainingsvorrat mitbringen mit solchen Rennen, oder ist das auch etwas, wo man sagt, das kann man sich auch antun, wenn man neu ist mit solchen Sachen, halbwegs Fahrrad fahren kann, ein bisschen fit ist so?
Also ich würde einfach mal unterstellen, dass jemand, der sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, doch schon mal mindestens, an alle deutschen Zuhörer jetzt wahrscheinlich, doch schon mal mindestens in Orbit gefahren ist oder sowas, ja. Mhm. Der also schon ein bisschen Erfahrung im Gelände hat und auch schon mal länger als 150 Kilometer gefahren ist. Solche Dinge mal vorausgesetzt, würde ich behaupten, kann man sich immer in irgendein Abenteuer stürzen und dann kann man auch das Transbalkan Race in Angriff nehmen. Why not? Ja, es wäre dann vielleicht keine 6 Tage, 19 Stunden, vielleicht wären es dann 9 Tage, wie auch immer. Mhm. Vielleicht hat man mehr Probleme, aber man wächst ja auch damit. Ja. Ja? Also sehe ich nicht so, dass man da irgendwie besonders gut schon viel auf dem Konto haben muss, was solche Rennen angeht. Ne?
Na, ist gut.
Das geht. Und es ist ja auch Europa, darf man nie vergessen. Es ist nicht so ganz weit weg. Es ist immer im Hinterkopf, man findet auch, es waren ja einige Leute, die dann auch abbrechen mussten aus einfach aus Zeitgründen, weil sie schon vorm ersten Checkpoint gemerkt haben, okay, ich schaffe das Zeitlimit vom ersten Checkpoint schon nicht. Mhm. Die irgendwelche Mechanicals hatten, also irgendwelche technischen Probleme oder Navi-Probleme. Es gibt immer eine Abkürzung, beziehungsweise man rollt irgendwo den Berg runter und dann ist unten irgendwo eine Hauptstraße.
Ja.
Also man kommt da auch immer schnell wieder weg. Also ja, es geht. Es ist nicht außerhalb der Zivilisation. Ja, hast du, alles machbar.
Hast du noch einen Tipp oder wollen wir mal über den Vergleich mit dem Silk Road sprechen? Also ein bisschen sind wir da ja schon.
Ja, nee, das sind eigentlich so die Tipps, die ich für jeden habe. Also ja, jeder muss selber schauen, wie er klarkommt. Ein bisschen Konkurrenzdenken darf ja auch noch sein. Ne? Genau. Seht zu, dass er klarkommt, Leute.
Nee, aber ich finde das durchaus positiv und da muss ich auch sagen, da hat sich auch so ein bisschen bei mir was verändert, dass solche Rennen eben auch zugänglicher sind. Ne? Also ich, ne, klar, so mit Atlas und dann Silk Road, so, da ist man natürlich auch ein Stück weit stolz, oder ich bin es zumindest gewesen, so dieses, okay, das macht nicht jeder. Ne? So. Mhm. Und das hat halt auch gewisse Hürden. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ist man sowieso mega, ja. So.
Ja.
Wie ist da, also, und aber das ist das jetzt eben nicht nur gibt, das finde ich gut, weil ich finde, dass sonst, also das ist ja fürchterlich toll dort, das ist eine tolle Landschaft und es wäre einfach schade, ne, wenn die Menschen sich das dann jetzt nicht angucken würden, nur weil es dann vielleicht zu hart ist, ne, so, also bei Hellenic kann man da vielleicht jetzt auch nochmal ein Fragezeichen dahinter hängen. Mhm. Der Vergleich mit dem Silk Road deshalb weniger einfach, weil ich denke so, oh Gott, wie kann man das vergleichen? Das ist auch so hart und so herausfordernd, sondern eher, weil ich meine, so im letzten Jahr war so das Transbalkan auch so ein bisschen in der Richtung unterwegs, so, ja, wir sind auch so hart wie, ne, Silk Road und bla, da hatten sie, glaube ich, auch sogar explizit irgendwie den damaligen Winner zitiert, so nach dem Motto, ja, pff, tolle Herausforderung, fast so hart wie Kirgisistan. Und ich mir dachte, ist das jetzt die richtige Botschaft? Muss das sein? Deswegen für dich halt mit dem Vergleich, was sagst du?
Also wenn man mal so sagen möchte, dass die also in einer Liga die Nelson Trees Rennen spielen, ja, Atlas, Silk Road und jetzt dann das Hellenic. Und wenn man in dieser Liga wenn man diese Liga eben so nennen möchte, dann ist das Transbalkan Race mit Sicherheit, also es spielt in der gleichen Liga. Also wenn ich den Untergrund, wenn ich die Wegbeschaffenheit anschaue, dann braucht sich das Transbalkan Race tatsächlich nicht vor den anderen Rennen verstecken. Das Atlas mag wesentlich technischer sein, ja, das kann schon sein. Und das Silk Road hat eben seinen Punkt durch die Höhe, die also für mich jetzt zum Beispiel sehr herausfordernd waren, auch wegen fehlender Akklimatisation, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber verstecken muss sich das Transbalkan Race sicherlich nicht. Nein, ja. nein, absolut. Ja, wie gesagt, das ist auch der Hauptunterschied zum Silk Road. Ja, die Höhe einfach, die wechselnden Bedingungen. Hm. Also im Transbalkan Race, da war es halt einfach gut. Es hat auch jeden Morgen war das Wetter schön und ab 11 Uhr hat es dann halt plötzlich geregnet und nachmittags gab es ein Gewitter. Hm. Ja, aber es war halt auf einer Höhe, die besser zu handeln war, ja. Hm. Es war gleichförmiger als in Kirgisistan. Ja.
Und nicht so abgelegen, ne?
Und nicht ganz so abgelegen. Wie gesagt, es gibt immer diesen Notausgang, fahr runter ins Tal und dann kommt da irgendwo eine Straße. Ja. Das hast du halt in Kirgisistan nicht. Ja. In Kirgisistan gibt's mitunter nur diese Straße, die ja nur ein schlecht geschotterter Weg ist. Ja. Ja. Das ist schon so, ja.
Okay. Du, das sind jetzt eigentlich alle meine Fragen rund um das Transbalkan Race gewesen. Gibt es noch etwas, wo du sagst, Mensch, das ist mir noch eingefallen, das möchte ich dir gerne noch mitteilen. Ansonsten habe ich noch eine Frage für dich.
Nee, ich bin durch.
Ja, war toll, nee. Ne? Achso, wie viele Tage insgesamt hat dich das jetzt so zeitlich gekostet? Du hast ja gesagt am Anfang, du hast schon 3 Tage irgendwie, ne, Anreise mit eingeplant, so ein bisschen gucken und so. Ja.
Also man sollte sich, also wenn man jetzt mal vom Maximalen ausgeht und man sagt, okay, ich schaffe es in 9 Tagen, also die Abreise geht natürlich schneller, weil man da, also ich sag's jetzt einfach so, es gab jemanden, der ist mit dem Flixbus zurückgefahren, schöne Grüße nach Dresden.
Und der ist noch unterwegs.
Ja, also er war tatsächlich sehr, sehr lang unterwegs. Der war, glaube ich, korrigiere mich, aber ich glaube, er war über 30 Stunden unterwegs, bis er wieder zu Hause war. Ja. Das geht natürlich auch, aber ich würde mal sagen, 99% sind zurückgeflogen. Mhm. Ja, was dann sehr unproblematisch ist, ich habe für den Rückweg, habe ich inklusive Zugfahrt dann vom Flughafen nach Hause, habe ich 6 Stunden gebraucht, glaube ich. Ja. Ja, man sollte 2 Wochen muss man einplanen. Mhm. Ja, um das Ganze vernünftig abzuhandeln.
Wäre eine Zugfahrt zurück möglich gewesen irgendwie? Oder?
Also ich habe mir sagen lassen, dass das Eisenbahnnetz, genau das hat mir mein Taxifahrer zum Flughafen, der hat mir das erzählt, dass es heutzutage, früher sind alle mit dem Zug gefahren, als es Jugoslawien noch gab, aber seit es alles verfallen ist, ist es nicht mehr ratsam, den Zug zu nehmen, weil man nicht weiß, wann der Zug ankommt. Also wenn der Zug nach Belgrad mit 3 Stunden ausgeschrieben ist, dann kann es sein, dass er 3 Stunden braucht, kann aber auch sein, dass er 6 oder 7 Stunden braucht. Also
jetzt komme ich mit dem Dad-Joke. Das ist ja die Deutsche Bahn hier. Was habe ich jetzt irgendwo gelesen? Was ist bloß los mit meinem Vaterland, die Deutsche Bahn? Wo ich dachte, also gut, also Leute, jetzt lassen wir mal das Vaterland mal außen vor, wenn wir hier
reden. Ja, nochmal eine Bresche schlagen für die Deutsche Bahn auf dem Hinweg. Es waren 4 Züge, alle 4 Züge waren pünktlich. Ich habe alle Anschlusszüge bekommen. Wir waren auf die Minute genau in Ljubljana.
Ja, vor allen Dingen, du bist ja relativ, ich glaube, im Ausland geht es dann wieder. Also zumindest wäre ich da entspannter. Mhm. Aber wenn du in Deutschland einen Zug verpasst mit Fahrrad, das heißt ja nicht, dass du in den nächsten mitgenommen wirst, ne, weil du das Fahrrad hast. Und so. Das ist ja eben das Ding im Ausland. Da weiß ich dann, das passt schon irgendwie. Aber ja gut, deswegen hatte ich gefragt, ob du das verpackt hattest. Also weiß ich, so ein
Transportkoffer oder so. Nee. Da wollte ich schon flexibel sein, dass ich dann auch von Bahnsteig zu Bahnsteig springen kann.
Ja. Haben die eigentlich an Gepäck jetzt nur einen Rucksack mitgenommen, also limitiert, wie das Nelson macht? Oder?
Ja, genau. Also ein Gepäckstück überfordern wollten sie sich damit nicht.
Ja.
Genau.
Ja. Verstehe ich auch. Ja. Okay, die letzte Frage, die ich angekündigt hatte, ist, wie sieht jetzt noch dein Jahr 2023 aus und was passiert noch und Atlas Mountain Race irgendwann nochmal oder was reizt dich so noch?
Ja, also dieses Jahr habe ich tatsächlich nichts mehr im Lauf. Ich habe zwar noch jede Menge Urlaub, wie ich jetzt festgestellt habe, aber ich habe noch keinen Plan. Also ich habe de facto auch keinen Rennen mehr. Ich wollte eigentlich Paris-Brest-Paris fahren.
Ja.
Am 19. oder 20. August. Ich habe es schon vergessen. Aber ich habe mir... Ja, da kam ein bisschen was dazwischen mit meiner Jahresplanung und mir fehlte jetzt noch ein 600 Kilometer Brevet, was ich dann
Ich dachte, den wolltest du irgendwie gleich nach dem
Transbalkan fahren. Genau, den wollte ich direkt nach dem Transbalkan Race, wollte ich das machen. Da hatte ich dann aber keine Lust dazu. Ich hatte einfach keine Lust. Und ich habe mir aber auch schon während dem Transbalkan Race überlegt, wie banal dieses Paris-Brest ja eigentlich ist. Das sind 1200 Kilometer und 11.000 Höhenmeter. Muss ich dafür jetzt wirklich eine Woche oder mehr Urlaub verschwenden, sage ich mal, um durch Nordfrankreich zu radeln. Das habe ich schon so oft gemacht. Frankreich radelt sehr gerne in Frankreich. Deswegen habe ich dann für mich beschlossen, okay, Paris-Brest mache ich vielleicht in 4 oder 8 Jahren. Wenn es gut läuft, radel ich da immer noch. Da kann ich das ja immer noch machen. Mhm. So, deswegen, vielleicht wird es wieder eine schöne Sommertour werden. Vielleicht lasse ich das Rad aber auch mal komplett stehen und nehme mal wieder die Wanderschuhe. Mhm. Ja, muss ich mal schauen. Und Atlas Mountain Race, eigentlich sollte ich es noch machen, ja, aber ich war ja schon mal in Marokko. Ich bin ja schon mit dem Fahrrad über den Atlas geradelt und durch die Sahara, allerdings mit Gepäcktaschen, was nicht weniger anstrengend war, weil ich viel zu viel Gepäck dabei hatte. Ja, also ich weiß, wie reizvoll diese Landschaft da ist. Deswegen, ja, so ein bisschen im Hinterkopf ist es schon, dass ich das vielleicht dann doch noch machen werde.
Also ich war vor dem Atlas Mountain Race, war ich 3-mal oder 4-mal mit dem Fahrrad in Marokko. Also auch mit normalem Reiserad und so. Und ich muss sagen, da war die Strecke vom Atlas nochmal wirklich ein Augenöffner. Ne? Also weil du kommst da ja auch eben durch dieses Offroad an Ecken. Das habe ich vorher so nicht gesehen. Ne? So, das war schon nochmal. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert und toll. Ja, na gut. Brian.
Ja, Martin.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr informativ. Ich bin jetzt auch sehr gut informiert. Ab 1. Dezember ist, glaube ich, wieder die Anmeldung offen fürs Transbalkan Race.
Okay.
Habe ich gehört.
Hast du gehört? Okay.
Ja, mal gucken. Ich habe mich ja voll auf die Mailingliste gesetzt und dann. Also ich finde das sehr, sehr interessant. Vielen Dank.
Ja, auf jeden Fall. Erfahrung. Absolut empfehlenswert. Machen. Gut. Kann ich nur empfehlen. Ja.
Alles klar. Dann sage ich Dankeschön. Danke dir.
Gute ich danke Fahrt dir.
Weiterhin und werd nicht älter.
Niemals 50 werden. Das ist das Ziel. Genau. Ja. Okay. Bis danke dann. Dir.
Tschüss.